Hallo zusammen und willkommen im Love Train, dem Podcast für Transparenz bei Special Sitter.
Erdung hat wieder niemand eine Frage. Und heute war der Elektriker hier und der hat sich unsere Website angeguckt, die haben wir auch nochmal aktualisiert. Da sieht man jetzt ganz genau, welche Wohnungen sollen ausgebaut werden und wie genau sollen die ausgebaut werden. Das ist alles schon soweit fertig. Der Elektriker kam, meinte, ja, ich komme so zwischen 10, nee, ich kann von 10 bis 11. Und ich sage, ja, alles klar. Kommt dann natürlich um 11. Bin voll genervt, weil ich eigentlich schon viel machen wollte. Und dann setzt er sich halt nur ins Wohnzimmer und redet eine Stunde. Er guckt sich gar nicht die Wohnung an oder so, sondern er erzählt einfach eine Stunde. Ja, da muss man diese, also, was der da, Widerstände und du hast ja hier nur einen 100er Anschluss, da mache ich eine 10er Leitung rein. Nö, so geht das dann. Ja. Hat einfach eine Stunde Monolog gehalten. Und dann ist er wieder abgehauen. Das war's. Ja.
Wie viele Wohnungen macht ihr denn?
6 sind's insgesamt. 2 haben wir jetzt fertig, so gut wie fertig. Und eine geht relativ unkompliziert und 3 sind sehr kompliziert und aufwendig. Also richtig, richtig fetter Ausbau.
Und jo. Theo wohnt in einer?
Theo wohnt in einer der Wohnungen, die jetzt fast fertig ist.
Mhm. Geil.
Lustig, ne? Und einmal, ja, jetzt haben wir sehr viel Kontakt zu sehr vielen Leuten. Wir haben auch 2 Parteien, die unbedingt wollen. Noch zusätzlich. Also wir sind theoretisch schon zu 4. Und ja, 97% der Leute sagen, ist mir zu weit draußen. Oder ich bin doch noch nicht bereit. Ich will doch in meiner Stadtwohnung bleiben. So. Nach kurzer Zeit schon. Ja. Also ich habe wirklich mit 100 Leuten Kontakt. Und ja, vielleicht ist ein bisschen übertrieben, aber 95 Leute sagen nach den ersten 2 Nachrichten, eigentlich passt es in meiner Lebenssituation gerade doch nicht so richtig. Oder ist zu weit draußen, ne? Also diese Kombination. Und die Nachricht von Theo, der ja auch total der Stadtmensch ist, an die Menschen da draußen, es ist kein fucking Unterschied. Es ist eine absolute, wie nennt man das? Mystik? Nee. Mysterium? Nein. Es stimmt jedenfalls nicht. So, dass das ein Problem ist.
Einfach eine falsche Annahme.
Ja, es stimmt nicht, dass das ein Problem ist. Du bist genauso schnell an irgendeinem Supermarkt, kannst einfach einkaufen. Und ob du innerhalb von Berlin eine Dreiviertelstunde zu irgendeinem Event fährst mit der Bahn oder von hier eine Dreiviertelstunde mit dem Auto nach Berlin fährst oder mit dem Regio, es ist kein Unterschied. Und er macht sogar jetzt häufiger was mit seinen Freunden als früher. Also einmal die Nachricht an die Leute da draußen, die denken, der Arsch der Welt, sobald man eine Stunde von einer Großstadt entfernt ist, wenn man sehr jung ist, dann kann ich das verstehen, also als Jugendliche, dann will man ja jeden Tag feiern gehen. Das checke ich auch. Dann will man in Berlin leben. Alles gut. Aber als erwachsener Mensch macht das absolut keinen Unterschied.
Es kommt ja darauf an, ob man so das Treiben an sich auch mag. Weil wenn du jetzt zum Einkaufen gehst, sag ich mal, in einer großen Stadt, dann hast du auf dem Weg schon super viele Leute um dich rum. Und wenn dir das fehlt, dann kann ich es schon verstehen. So. Wenn es jetzt nur um ein Event geht und so.
Das hassen die meisten. Also das ist sogar der schlimme Teil für die meisten Leute. Das ist so nie ruhig ist, also die ganze Zeit, wo sie rausgehen, Stress und Unruhe. Deswegen wollen sie eigentlich erst in Wohnprojekte und aufs Land. Also das ist sozusagen auch steht in den Profilen immer, diesen Trubel und endlich mal zur Ruhe kommen, runterkommen, bisschen Ruhe, Natur. Das ist das, was die Leute eigentlich unbedingt wollen. Aber die Absage kommt dann, weil sie nicht mehr zu Fuß einkaufen gehen können. Also Nachricht an die Leute da draußen, das ist Nonsens. Kommt aufs Land. Ist geil hier.
Also ich wohne ja jetzt auch so ein bisschen auf dem Land, wobei hier sind 55.000 Einwohner, aber trotzdem, ist schon klein für mich. Und jetzt in den Sommermonaten waren halt 2 Monate richtig Trubel und ich habe es richtig genossen und dachte so, geil, die ganze Zeit Leute hier. Aber danach noch wieder ruhig. Also es ist so 10 Monate Ruhe, 2 Monate Trubel und das ist eine gute Dosis für mich.
Genau richtig, ja. Cool. Kannst du in eine Großstadt? Spontan mal?
Ja, mit dem Auto halt. Hier gibt es ja keine Öffis, ne? Aber fahre ich auch so eine Stunde schon hin.
Ja.
Und das, ja. Ja, eigentlich brauche ich nicht. Gehe nicht shoppen und so. Also das ist jetzt nicht so das Problem. Konzerte oder sowas, das ist ein bisschen schade, weil das auch mal weit weg.
So. Wie viel Land, wie viel Stadt, Lukas, lebt in dir?
Tja, ich würde sagen, ich bin schon auf dem Land groß geworden auch, im ländlichen Raum und trage das auf jeden Fall im Herzen. Und ich glaube, es ist halt so ein bisschen lebenssituationsabhängig und auch arbeitsabhängig so, was man macht. Als Selbstständiger war es für mich unglaublich wichtig, in der Stadt zu wohnen und ein Netzwerk dort zu haben und Kundinnen sozusagen auch und so weiter und Infrastruktur. Ja, und trotzdem glaube ich, ist es auch schon sehr lange ein konkreter Plan, meinen nächsten Lebensabschnitt ein bisschen weiter aus der Stadt raus zu verbringen. Ja, schon. Genau. Und trotzdem alles irgendwie realistisch betrachten, was möglich ist und was so, ne, wo man Typ für ist auch. Also, genau, so ein Häuschen auf dem Land ist ja auch nicht unbedingt für jeden zu jeder Zeit umsetzbar. Genau. Ja. Ich wohne hier
Wäre jetzt
gerade.
noch was frei, Lukas?
Bitte? Ist noch was frei bei euch? Ach, bei Friedrich,
Wäre
ja.
ich.
Ja, das ist genau. Das ist so das andere Ende der Fahnenstange zwischen meiner ruhigen Seitenstraße in der Großstadt gerade und halt dem ruhigen Leben auf dem Land. Ja. Ja, habe ich gehört.
Juli sagt was dazu. Ich will hier nicht aufrufen, ich bin kein Lehrer. Mann.
Aber du rufst immer so schön auf.
Los mit euch. So einfach sprechen.
Aber ich glaube, ich bin sehr Stadt. Also ich habe es letztes Jahr, vorletztes Jahr, stimmt gar nicht, versucht mit Land und bin dann da total eingegangen, wie so eine Pflanze. Das war ganz schlimm für mich. Und bin dann wieder in eine Großstadt und bin jetzt in eine noch größere Großstadt wieder zum letzten Jahr und fühle mich hier pudelwohl. Ich habe auch mit meinem Partner letztens darüber mal philosophiert, weil wir in Südtirol waren, was mega schön war. Also wir waren dort auf dem Dorf und wir konnten gleich irgendwie wandern, Berge, traumhaft. Aber wir haben dann irgendwie festgestellt, dass wir einfach so ein paar Sachen noch haben, die man halt ländlicher schwerer machen kann, ne? Also was wie Tanzkurse oder so, die halt einfach dann regelmäßig unter der Woche sind oder mal schnell in einen Café. Und da bin ich noch nicht bereit, das aufzugeben. Ich weiß nicht, ob sich das ändern wird, aber ja, genau. Svea schreibt gerade, dass Nürnberg dörflich ist. Nee, ist es tatsächlich nicht, dem muss ich widersprechen, weil Nürnberg allein hat 500.000 Einwohner und dann hast du noch Fürth und Erlangen direkt nebendran. Stadtgrenze gibt's da gerade gefühlt gar nicht mehr. Also wir kommen auch schon knapp an 700.000 dann, wenn wir das zusammenrechnen. Ja, fühlt sich für mich nicht dörflich an. Aber okay, ja. Aber Hamburg kommt's natürlich nicht ran, ne?
Ja, ich hatte die Diskussion schon oft mit Nürnbergern. Die fühlen sich davon immer sehr beleidigt.
Achso, nee, ich fühle mich nicht beleidigt. Ich habe nur ein anderes Gefühl.
Ja, ich habe halt den Vergleich Berlin-Hamburg und dann ist Nürnberg wirklich sehr.
Ja, ich meine, Berlin ist eine ganz andere Hausnummer, ne?
Für mich ist Hamburg ja schon im Vergleich zu Berlin richtig entspannt und ruhig und klein.
Hamburg ist aber auch ruhig, finde ich. Ist einfach ruhig.
Oder?
Ja, es gibt halt super viele ruhige Orte da. Also es gibt natürlich auch, wo was los ist, aber so bestimmte Bereiche und alles andere ist irgendwie ruhig.
Ja,
Finde ich.
finde ich auch. Ich habe so ein bisschen beides hier. Ich wohne ja in Ottensen, 10 Minuten vom Elbstrand entfernt. Und es ist so ein bisschen wie mein eigenes Dorf. Ich verlasse Ottensen ehrlich gesagt auch wirklich selten. Ich habe alles in Fußnähe. Also meine Sportkurse und Studios, das kleine Kino, meine ganzen Leute wohnen hier, die Parks sind hier. Ich muss selten mit Öffis fahren. Ich kann alles mit dem Fahrrad oder zu Fuß machen. Das finde ich super. Ansonsten finde ich Stadt eigentlich auch stressig und liebe viel Natur und wenig Menschen. Ich brauche aber meine Menschen. Also wenn all meine Leute mit mir in ein Dorf ziehen würden oder aufs Land, wo man dann aber auch Kino und ab und zu Theater und Stand-up-Comedy und wieso und noch einen guten Vietnamesen hat, dann würde ich sofort aufs Land ziehen.
Doch mal so ein Dorf erstellen dabei, Friedrich. Große Dorfgemeinschaft mit Kino und Theater.
Ah ja, ich habe Stand-up-Comedy bei Netflix. Und, naja, wenn ich wirklich was unternehmen will, kann ich natürlich einfach nach Berlin. Ich war schon einmal in Peking und seitdem ist Berlin nur ein Dorf für mich. Wollte ich auch noch sagen. Voll dörflich.
Geil, ja. Ist mit Bangkok auch so. Ich war in Bangkok, kann ich nachspielen.
Aber du warst nicht wirklich in Peking, oder Friedrich?
Nee.
Nee.
Also,
Okay.
ich war aber wirklich in Bangkok.
Was kannst du sagen?
Hätte ja sein können.
Wirklich.
Lada, was geht bei dir?
Ich habe überlegt, ob mich jemand aufruft oder ob ich selber mich melde. Also mir ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass Kriminalität niedrig ist und dass ich nach Möglichkeit die Sachen zu Fuß erreichen kann. Und das ist relativ schwierig. Also das ist so ungefähr, wie wir es vorstellen, finde ich eigentlich ganz cool. Das nennt sich Kommune und muss man selber aufbauen. Aber ich denke, ich bin ziemlich zufrieden da, wo ich jetzt gerade bin. Wir haben, 125.000 verteilt auf einer irgendwie ziemlich große Fläche am Main entlang. Und man kann theoretisch alles mit dem Fahrrad fahren, aber ich bin ein klitzekleines bisschen faul. Ja. Und wir haben gute Cafés.
Ja.
Nice.
Ja, das ist auch noch viel meiner Erfahrung. Leute, die sich für so Gemeinschaftswohnen interessieren, haben natürlich alle einfach nur den Wunsch, ganz nah an der Stadt, aber im Wald, mitten im See.
Ja. Und viel Platz für Ehen.
Top-Lage, ganz viel Platz. Genau. Anbau selber, aber muss auch zu Fuß zum Supermarkt und. So. Und übrigens, da ich Künstlerin bin, habe ich leider kein Geld.
Ja.
Das ist so die, wenn ich alles in eins fassen würde, wäre das so die Standardanfrage, ja.
Okay.
Ich habe jetzt gerade mit Klangschalen angefangen. Das,
und dann vielleicht auch noch so ein paar Impfgegner dabei. Was ist denn auch nochmal?
Ja. Aber ich glaube, auf unserer Seite extra keine Verschwörungserzählung. Wie oft ich mich jetzt darüber schon unterhalten habe, dass das gar kein Ausschlusskriterium ist, weil die Leute, die Verschwörungserzählungen toll finden, halten das ja gar nicht für eine Verschwörungserzählung. Die sagen ja einfach nur, also Codewort, ne, auf deren Profil, Dinge hinterfragen können.
Ah,
kritisches Denken muss erlaubt sein.
Ja.
Selbst wenn ich noch denken können.
Ja.
Genau. Nicht mit dem Strom schwimmen.
Ja. Frei lernen.
Aber ich glaube, der Satz, den du gerade zusammengefasst hast, ist auch so ziemlich das, was so für mich so ein bisschen mein Grund ist, nicht so eine so große Community auf dem Land oder so, warum ich mir das nicht so gut vorstellen kann. Also ich möchte, mein Traum wäre es nicht, mit meiner Partnerperson alleine irgendwo abgeschieden für immer, schon auf einen Haufen geknüllt auf dem Land zu wohnen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber zum Beispiel so 2 bis 3 Familien halt zusammen eine Gemeinschaft irgendwie so ein bisschen auch bilden. Vor allem hier in Sachsen auf dem Land ist das auch ein bisschen wichtiger als, glaube ich, vielleicht noch anderswo. Irgendwie in MVP, wo irgendwie halb Berlin ausgewandert ist oder so, oder im Speckgürtel. Aber hier braucht man schon ein bisschen Community, glaube ich. Und trotzdem wären mir so völlig random Leute, weil man vielleicht auch so ein bisschen darauf angewiesen ist oder das Konzept darauf ausgelegt hat. Ja, damit kann ich mich schwer nicht so richtig gut freuen. Ja. Naja, gut.
Let's go.
Bratwürste gepostet?
Ja, Lukas hat nur mal Bratwürste gepostet.
Ach so.
Es muss noch aus Versehen in meinem Zwischenspeicher gewesen sein.
Aus Versehen.
Was man eben so hat in dem Zwischenspeicher.
Also, wir haben ja viele Themen häufig für den zweiten Teil, weil es irgendwie um bestimmte Personen geht oder nichts Privates, nichts Persönliches sozusagen hier stattfinden soll und geteilt werden soll, um die Menschen zu schützen. Manchmal oder eher häufig bringen wir aber dann im zweiten Teil trotzdem auch Themen, die eigentlich im ersten super platziert gewesen wären. Also bei allem, was ihr so habt, denkt mal vielleicht kurz jetzt schon drüber nach, ob das vielleicht jetzt im ersten Teil ganz geil wäre.
Was haben wir denn für den ersten Teil jetzt überhaupt stehen? Ich habe nur einen Bildschirm.
Hat jemand was mitgebracht erstmal, bevor wir hier rauf gucken, was vielleicht dran ist?
Ist das Thema schon durch, wann man am besten Bescheid sagt? Also mir fehlen die letzten paar Minuten vom Deutschland-Team, wenn das Geld nicht rechtzeitig kommt. Oder ist da noch Gesprächsbedarf?
Ich glaube, der Theo macht da eine E-Mail fertig. Und ich weiß gar nicht, ob wir zu irgendeinem Ergebnis gekommen sind, wann das verschickt wird.
Also tun wir jetzt mal so, als wenn uns auch Leute zuhören könnten, die keine Ahnung haben, wovon ihr gerade redet.
Ich denke, alle wissen, worüber wir reden.
Also es kommt bei uns immer mal
wieder vor. Nee, würde ich nicht sagen. Weil ich habe nämlich dem Supervisor von uns, der uns jetzt anfängt zu begleiten, unseren Podcast empfohlen und der fängt an, jetzt reinzuhören. Der wüsste jetzt zum Beispiel nicht, worüber wir reden.
Schöne Grüße.
Und ich würde auch sagen, der Standortleitung bei uns weiß auch nicht, worüber wir reden.
20% hast du gesagt?
5.
5. Oh, das ist aber optimistisch.
Ja, ich wollte nicht so kritisch wirken. Können da auch noch eine 1 vorstellen.
Es ist ja so, dass wir gelegentlich wegen Finanzflussproblemen, die wir haben, kommt es vor, dass manche Menschen 2 Tage später ihren Lohn bekommen. Das kommt vor. In letzter Zeit haben wir das ab und zu mal angekündigt, aber eben sehr spät, kurz vor der Auszahlung, die eigentlich hätte stattfinden müssen. Dann ist es doch für die allermeisten gar nicht eingetroffen und der Frust und die Wut ist aber trotzdem da. Und der Wunsch ist eigentlich, berechtigterweise kommuniziert das bitte so früh, wie es geht. Jetzt könnte man sagen, ja okay, hiermit ist angekündigt, die nächsten 24 Monate kann das mal passieren. Jetzt habe ich es kommuniziert, so früh es geht. Aber das löst natürlich auch Ärger aus, weil wir uns ja auf gewisse Weise nicht so richtig an das halten oder nicht ganz verlässlich damit sind, was wir eigentlich versprochen haben. Nämlich am 15. ist das Geld da. So, und jetzt kann man entweder am 5. sagen, ja, wir wissen nicht, kann sein, dass das wieder passieren könnte und damit ganz viel Wut auslösen. Und dann haben wir aber am 13. alle ihr Geld und dann ist all diese Wut umsonst. Oder man sagt am 13. Bescheid, jetzt wissen wir, dass es für manche vielleicht am 16. wird. Und dann wir Wut, aber wir haben dann doppelte oder dreifache Wut, weil wir so spät Bescheid sagen. Das ist das Dilemma, in dem wir stecken. Jetzt haben wir einmal im Deutschlandteam geklärt, dass Theo eine aufklärende Nachricht produziert an alle, die eben darauf vorbereiten soll, dass das ab und zu mal vorkommen kann. Und warum das auch so ist, warum genau. Maximale Transparenz war hier der Titel. Aber es gibt keine Lösung für die monatliche Bescheidsagung.
Also ich würde es halt wichtig finden, dass wenigstens die SOCs das wissen. Und dann kann ja jeder Standort für sich entscheiden, wie er das weitergibt an die SITTA-Mitarbeiter. Aber wenn man das selber nicht weiß, dann ist man halt selber auch so überrascht, denkt so, oh, jetzt muss ich damit noch auch noch mich beschäftigen und man hat keine Vorwarnung irgendwie. Und ich finde, das ist dann so ein bisschen blöd. Du guess.
Ja, ich würde mir manchmal wünschen für solche, ja, so Situationen, für die wir auch aktiv Lösungen suchen oder uns den Kopf machen, dass wir da irgendwie so ein bisschen mehr von Zahlen und Fakten sprechen. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir haben so eine gefühlte Situation, zum Beispiel, dass jetzt so, dass es großen Unmut gab oder so und jetzt gab es dann nochmal die Aufforderungen, was daran zu ändern oder so, aber wie viele SITTA waren es denn tatsächlich? Also alle haben die Info bekommen. Ich habe das Gefühl, wenn ihr mich fragt, dass es 2 Menschen sind, die sehr laut waren, die auch total berechtigt, ne? Es ist scheiße und die dürfen auch voll ihre kritische Meinung dazu äußern, aber wenn von 1200 Leuten 2 Leute damit total uneins sind, dann ist es, glaube ich, ein Schnitt oder ein Prozentsatz oder auch eine Situation, wo wir uns gut überlegen können, was jetzt logische und sinnvolle Schlussfolgerungen und Maßnahmen sein können für alle anderen 1200 oder 1198 Leute, wie viel man jetzt gerade da hingegen macht oder ob man sagt, vielleicht geht man explizit mit diesen 2 Personen ins Gespräch, hält die besser auf dem Laufenden. Wenn die gute Gründe haben, priorisiert man die vielleicht auch bei Zahlungen oder. Also so ein bisschen, weil jetzt ein Gefühl da ist oder so, dann so krasse Maßnahmen firmenweit zu überlegen, fällt mir immer ein bisschen schwer. Tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ja, nada.
Das ist spannend, weil ich liege ungefähr auf der anderen Seite der Meinung. Und zwar, ich finde es schwierig, wenn wir die Mitarbeiter unterteilen in du musst das wissen und dich müssen wir beruhigen und die anderen, das passt schon. Ich finde, so wie wir im Endeffekt jetzt die erste Entscheidung sozusagen, weil es wird ein Prozess sein, getroffen haben, dass erstmal eine allgemeine E-Mail rausgeht, weil man muss auch sagen, Es ist in den letzten 2 Jahren, die ich hier bin, ich glaube, im ersten Jahr einmal fast passiert und jetzt im zweiten Mal halt geballt zum Ende des Jahres zweimal passiert oder fast 3. Und ich finde, das ist ja kein Dauerzustand. Wir haben ja nicht jeden Monat den Zustand, dass wir hier bangen, ob das Geld kommt oder nicht. Also schon, wir bangen schon, ob das Geld von den Ämtern pünktlich bezahlt wird oder nicht. Aber die Gehälter gehen bis jetzt pünktlich raus. Und so wie wir die Banken Anpassungen vornehmen und so weiter, gehen wir davon aus, dass es wieder eine Stabilität reinbekommt. Dass es jetzt halt diese Unstimmigkeiten gibt. Also ist es so meine Wahrnehmung, so wie ich das selber mitbekommen habe. Und ich finde es gut, dass wir diese Vorinformation geben, dass es passieren kann und was die Gründe dafür gibt. Und dann würde ich schon, wenn wir merken und Info von der Finanzabteilung von den Hobbits bekommen, dass es jetzt vielleicht kritischer wird oder kritischer werden könnte, dass dann die Mitarbeiter informiert werden. Eben, hey Leute, wir wollten nur sagen, es kann passieren, bla bla, und im Endeffekt dann bis zu dem 15. informiert lassen. Keine Ahnung, jede Woche mal ein kurzes Update reingeben, wie sieht es denn gerade aus. Weil nicht zu informieren und kurz davor Bescheid zu sagen, finde ich kacke aus dem Grund, dass wenn da nichts beiseite liegt, kann man sich auch nichts leihen. Weil dann dauert es halt zu lange, bis das Geld da ist. Und zu früh Bescheid zu geben, wenn man sagt, hey, das ist einfach nur eine Info und wir wissen noch nicht, ob das wirklich eintritt. Ich glaube nicht, dass es einen großen Unmut irgendwie mit sich bringt. Habe ich so im Gefühl zumindest.
Juli, ich habe jetzt tatsächlich direkt an dich nochmal eine Frage, weil so wie ich das verstanden hatte, ging es ja gar nicht darum, ob wir informieren, sondern wann wir informieren und wann ein guter Zeitpunkt wäre, um zu informieren.
Ja, aber Luki hat gerade gesagt, dass halt vielleicht eine Lösung wäre, dass wir manche Mitarbeiter eher informieren oder nur die informieren, weil es halt explizit wichtig ist und die anderen vielleicht erstmal nicht.
Nee, ich hatte das so, aber es kann ja gleich Lukas dazu was sagen. Ich hatte das so verstanden, dass die am meisten Emotionen haben, dass man die im 1:1 halt abholt und mit denen nochmal spricht. Und sich gezielt anhört, aber nicht, dass es darum geht, dass Mitarbeiter, also bestimmte Mitarbeiter informiert werden und andere nicht. Darum ging es, glaube ich,
oder? Falsch.
Ja.
Falsch auch genommen.
Ja, das war auch schon alles. Svea?
Ich hatte Lukas so verstanden, wie Natter das jetzt dachte. Und Lukas hat ja auch gerade nochmal hier in den Chat geschrieben, dass wir wahrscheinlich an 10 von 12 Monaten Bescheid geben müssten, wenn wir immer so früh Bescheid geben. Und ich glaube schon, dass man ein Gefühl für seine Mitarbeitenden hat. Und ich glaube, ich spreche jetzt nur für den Berliner Standort. Wenn wir da jetzt alle 2 Monate provisorisch vorwarnen, dass es vielleicht passieren könnte, dann speichern die Sitter irgendwann für sich ab, dass wir einfach generell ein sehr unsicherer Arbeitgeber sind und orientieren sich vielleicht irgendwann schon mal um. Und ich weiß, ich habe so 2 Leute, da ist es wirklich super dringend und wichtig. Und denen würde ich auf jeden Fall immer vorher schon mal Bescheid geben. Aber dadurch, dass es so selten ja wirklich eintritt, hätte ich eher das Gefühl, wir machen die Pferde scheu, weil wir diesen starken Drang nach Transparenz immer haben. Wir kennen aber das aus unserem internen Verwaltungsteam ja auch schon, dass diese krasse Transparenz dann ganz oft zu sehr vielen Emotionen führt, weil dann auch ja der Kontext vielleicht fehlt, die Leute gar nicht die Zeit haben, sich ausführlich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, irgendwann hatte das Finanzteam doch auch überlegt, selbst bei uns nicht mehr die volle Transparenz zu fahren, weil es einfach sich nach einem Tag schon wieder alles geändert hat und ja, für so viel Unruhe und Sorgen und Ängste etc. pp. Sorgt, dass es eigentlich Quatsch ist. Ja, deswegen. Also wir hatten in Berlin jetzt zum Glück eh noch gar keine Probleme damit, dass Leute sich da irgendwie dann großartig beschwert haben. Die haben es, glaube ich, nicht mal mitbekommen. Ist aber vielleicht auch nochmal so ein Berlin-Ding, weil wir super viele Leute haben, die das als Nebenjob einfach machen. Aber vielleicht können wir uns wirklich noch einmal die Zahlen anschauen. Wie oft haben wir im letzten Jahr tatsächlich das Geld zu spät überwiesen? Und wie oft hätten wir vorher vorgewarnt? unnötigerweise vorgewarnt.
Ja, ich frage mich auch, wie viel am Ende dieses Vorwarnen wirklich bringt. Also weil 3 Tage vorher wirklich nochmal ganz, ganz viel rausholen zu können, ist, glaube ich, auch irgendwo herausfordernd. Ich gehe auch mit dem Punkt mit bei dir, Svea, dass dieses Thema mit dem unsicheren Arbeitgeber, ich hatte vorhin ein Kennenlerngespräch mit einer Mitarbeiterin und ich dachte mir so, ich fahre jetzt mal für mich selber vielleicht probeweise eine andere Strategie und bin super transparent direkt am Anfang und habe das da schon so erwähnt gehabt und sie hat da jetzt sehr gut reagiert. Aber ich habe richtig gemerkt, wie das so ein ganz blödes Gefühl auch in mir auslöst, wenn ich von vornherein kommuniziere. Es kann sein, dass wir manchmal das Gehalt um ein paar Tage später zahlen können und nicht super pünktlich zahlen können. Ich mir dachte, du kennst uns noch gar nicht, du kennst mich noch gar nicht und ich gehe damit direkt rein. Hat sich richtig blöd für mich angefühlt. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die Komplexität, die hinter so einem Problem steht, so groß ist, dass ich manchmal gar nicht weiß, wo fange ich denn dann an und wo höre ich auf, um 100% transparent zu sein und den anderen mitzunehmen. Weil, also, das ist ja nicht mit 3 Sätzen und einem kurzen Telefonat dann am Ende getan, sondern das erfordert meines Erachtens so viel mehr, wenn wir schon beim Thema Transparenz sind. Und ich glaube, dass sich dann für mich das auch nicht gut anfühlen würde, wenn wir zu früh Bescheid geben würden, weil wir einfach viel zu viel schlafende Hunde wecken, die am Ende nicht geweckt werden müssen, weil wir es doch wieder hinkriegen. Und dann sind es halt ja die paar Male im Jahr. Und wir sprechen ja auf der anderen Seite auch nochmal, wäre mir auch nochmal wichtig, irgendwie hervorzuheben. Wir sprechen hier von ein paar Tagen. Also wir sprechen hier nicht von 2 Wochen, sondern wir sprechen hier auch nochmal von ein paar Tagen. Und ich will damit nicht legitimisieren, sagt man das so? Egal, ihr werdet verstehen, was ich meine. Dass es für manche herausfordernd ist und schwierig sein kann. Und die sollen ja auch mit uns dann reden. Meine ich nicht. Aber das Verhältnis, glaube ich, darf man sich ja auch nochmal angucken.
Ich glaube, es ist echt standortabhängig. Also ich hatte in Hamburg diese Probleme auch eigentlich gar nicht. Und in Norderstedt waren da jetzt echt so 5 Leute oder so, die so richtig, richtig sauer waren und gesagt haben, ihre ganzen Abbuchungen kommen zum 15. Wenn es nicht drauf ist, kriegen sie richtig Probleme. Das löst einfach enorm Druck aus bei einem, weil man denkt so, ich bin gerade so hilflos, ich kann nichts machen und die Person, keine Ahnung was, hatte voll den Nachteil durch und es hat echt richtig gestresst und das kann die auch nicht so aus anderen Standorten und ja, man fühlt sich einfach hilflos dann als Standortkoordination, wenn man auch nichts machen kann und denkt dann so, okay, also am Ende konnte man ja doch, man konnte dann die Namen sagen und so hat dann ja auch alles geklappt, aber trotzdem ist dann eher so 2-3 Stunden, wo du nur beschäftigt bist zu besänftigen, weil dann kamen auch Nachrichten in die großen Gruppen rein und es wurde sich gegenseitig aufgepusht und gesagt, so ja, es kann doch nicht sein und lalala und es war einfach so anstrengend. Und ja, wenn das, ich weiß jetzt nicht, wenn man vielleicht die Person, die dann da echt, sag ich mal, die Antreiber waren, so gepusht haben, wenn man die vorher abholt, vielleicht kann man so ein bisschen eindämmen. Aber es waren echt, also es waren nicht nur 1, 2, es waren echt mehrere.
Ich kann mir vorstellen, dass es in Norderstedt aber daran liegt, dass da ja jetzt eh schon eine Weile sehr viel Chaos ist und Unzufriedenheit getan. Und das war so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Die schwimmen ja da irgendwie jetzt schon eine Weile, wissen nicht, wer ist eigentlich meine Standortkoordination, was passiert hier, ich erreiche keinen.
Kann total sein, aber genau deswegen wäre es halt gut, wenn wenigstens wir als SOC das wissen, weil dann hätten wir die schon mal anders abholen können. Jetzt haben wir es selber nicht erfahren, sondern im gleichen Moment und das war echt blöd, weil wir konnten gar nicht vorbereiten, obwohl es da echt gut gewesen wäre.
Ja, und um auch nochmal so ein bisschen eine Gegenposition zu Juli aufzumachen, die auch, also ne, nur der Balance wegen, ist es schon auch einfach, ja, ganz klarer, also da ist das Recht auch einfach ganz klar auf ArbeitnehmerInnenseite. Das ist nichts, wo man sagen kann, es sind nur 1, 2 Tage oder so. Es ist schon, wir sind schon 14 Tage nach dem sozusagen normalen einen Monat, ne, am Monatsende sozusagen, was wir auch vertraglich vereinbart haben. Und ja, es ist schon keine Kleinigkeit, das nicht zu schaffen.
Dann bleibt hier bei uns die Frage eigentlich, wann die Meldungen und wie die Meldungen rausgehen müssen, oder ist es etwas, was dann irgendwo im Nerd-Team durchgedacht wird? Oder haben wir dazu eine Meinung?
Man kann das jetzt so nicht irgendwie einfach umsetzen, aber man könnte auf jeden Fall den Standortkoordinationen schon etwas früher Bescheid sagen, weil sie das vielleicht besser einsortieren können, besser einordnen. Ja. Sonst fällt mir für dieses Dilemma keine Lösung ein. Das ist halt dieses Dilemma.
Ja.
Juli.
Ich habe mich gerade auch gefragt, also ne, weil du, Nathan, gemeint hattest, ob wir Meinungen haben. Ich glaube, ja, wir haben alle unterschiedliche Meinungen. Und dann habe ich mir gedacht, am Ende sind ja diejenigen, die am meisten, in Anführungsstrichen, drunter leiden, unsere Sitter. Und dann habe ich mich gefragt, was ist, wenn wir einfach, also dass wir das an jeden Standort abgeben, im Sinne von, die Standorte reden mit ihren Sittern und fragen die denn, wann wäre es denn euch am liebsten? Bringt euch das 10 Tage vorher was? Oder findet ihr das kacke? Oder was würde euch denn da am besten, also ne, Situation, die Ist-Situation ist so, wie sie ist. Wir arbeiten daran, dass wir es zukünftig ändern. Aber für den Fall das, was bräuchtet ihr und was wäre denn für euch das Beste? Und dann können wir auf Basis dessen irgendwie eine Entscheidung treffen. Weil so fühlt sich das gerade für mich wieder an. Ich merke zum Beispiel ganz individuell, ich habe damit keinen Stress, dass es später kommt. Aber ich weiß, dass ich meine Meinung da nicht über alle drüber stülpen kann und dass jeder dieselben Gefühle hat. Ja, Natascha?
Es ist ja auch super individuell. Du fragst deine 40 Leute und hast wahrscheinlich 85 Meinungen dazu. Weil es ist halt, für manche ist es kein Problem, weil die haben vielleicht was beiseite und das ist für die kein Stress. Du hast vielleicht Menschen, die sagen, okay, irgendwie werde ich es schon wuppen, irgendwo kann ich mir vielleicht ins Geld pumpen oder ne, irgendwie kriege ich mich organisiert. Aber es gibt Menschen, die sagen, ich habe gar nichts, ich kann mir keine Rücklagen bauen und bei mir gehen die Rechnungen an demselben Datum weg und wenn ich die nicht bezahle, dann bekomme ich Mahngebühren. Es ist nicht unsere Sache, das zu hinterfragen, sondern das sind die Tatsachen, in denen die Menschen leben. Und da eine grundsätzliche Lösung zu finden ist, wird nicht möglich sein, denke ich. Und ich wird möglich sein, aber es ist halt irgendwie mit dem anderen Punkt von mir verbunden, und zwar, warum geben wir unsere Verantwortung ab? Das ist unsere Verantwortung, diese Entscheidung für unsere Mitarbeiter zu treffen. Das ist natürlich, können wir deren Meinung und deren Wünsche berücksichtigen, aber im Endeffekt ist es ja, es ist eine super schwerwiegende Entscheidung und ein super schweres Thema für viele. Und da das jemandem abzugeben, der davon abhängig ist, finde ich ja vielleicht nicht so ganz richtig.
Also vorneweg wollte ich gar nicht zur Diskussion stellen, wie schlimm es für jemanden ist oder nicht, weil das steht mir gar nicht zu, das will ich gar nicht diskutieren, das steht mir gar nicht zu, das zu beurteilen. Ich sage nur, dass ich deswegen kann ich dazu nichts sagen, weil ich nur meine eigene Brille gerade habe. Und das andere ist, dass ich es nicht so sehe, dass wir eine Verantwortung abgeben, sondern wir versuchen gerade, eine Entscheidung zu treffen, ohne dass wir diejenigen, die diese Entscheidung beeinflusst oder betrifft, halt fragen. Und deswegen, wir gehen ja trotzdem dann in die Verantwortung, weil wir dementsprechend dann handeln, machen wir so oder so. Aber ich merke gerade, dass ich mich schwer damit tue, abzuschätzen, was für meine Mitarbeitenden das Beste wäre, ohne sie überhaupt gefragt zu haben. Und ohne ein Stimmungsbild einfach dazu bekommen. Und darauf wollte ich hinaus.
Warum sollte, ist ja dann die Rückfrage, um das Dilemma wieder herauszuholen, Juli, warum sollte irgendein Setter sagen, 2 Tage? Warum sollten nicht alle sagen, 30 Tage vorher? Würden sie ja. Also wenn sie die Information früher kriegen können, warum nicht?
Ja, aber für viele ist das auch eine Belastung. Das ist ja das Teil von Dilemma, dass für einen Teil eine Belastung ist, das zu früh zu erfahren, weil man sich dann reinstresst. Für die anderen ist es halt angenehmer, das so früh wie möglich zu erfahren, so einen Monat davor. Oder beziehungsweise manche brauchen vielleicht grundsätzliche Informationen. Wir wissen nicht, wann wir liquider sind. So, keine Ahnung, kann jeden Moment passieren. Aber ich will, also Juli, ich kann dich absolut nachvollziehen. Ich würde auch gerne diese Abstimmung machen, aber ich tue mich dann wiederum damit schwer, zu sagen, okay, dann hast du deine Antworten und was willst du dann damit machen? Weil dann hast du ja ein Sammelsurium an Antworten und an Wünschen, die Mitarbeiter haben, die wahrscheinlich von A bis Z liegen. Und im Endeffekt willst du dann alles abdecken oder willst du einen Zwischenwert irgendwie raussuchen? Das ist für mich eher ein Problem, dass man sagt, okay, macht man dann nicht das am meisten Gewünschte sozusagen, aber dann ist es vielleicht eine Belastung für die Person, die das ganz kurz davor bräuchte, weil es für die einfach mental so viel Stress aufbaut, wenn dieser vielleicht eventuelle Druck dahinter steht. Deswegen, ich verstehe grundsätzlich dieser Wunsch, dass man mit den Mitarbeitern diese Entscheidung trifft. Aber ich finde ich sehe keine Lösungsfindung gerade.
Ich glaube, wir werden halt nie alle glücklich machen. Das werden wir nicht schaffen. Wir werden 1100 Leute, 1200 Leute, wie viel wir sind, wir werden nicht alle abholen können. Werden wir sowieso nicht. Wir werden uns immer von ein paar verabschieden im Sinne von,
einfach gleich raus.
Nee, das machen wir nicht. Aber wir werden immer ein paar verlieren, dahingehend, dass sie nicht glücklich sind, wie wir es gemacht haben. Aber ich hätte gerne so eine Art Stimmungsbild für mich, einfach um abschätzen zu können, wie viele sind es denn, die wir nicht glücklich machen können. Und wie viele sind damit vielleicht sogar fein. Und ich muss jetzt kurz stoppen, weil ich habe einen Hustanfall.
Ja. Ja, ich glaube, ich finde die Variante, das in Standorthände zu gehen, für so ein, sag ich mal, so eine Regelmäßigkeit, finde ich eigentlich am sympathischsten oder ist mir am sympathischsten. Auch weil die StandortkoordinatorInnen einfach wissen, bei wem könnte das zu großen Emotionen führen, bei wem ist es besonders wichtig, könnte da schon vielleicht ein oder zwei Schritte gehen. Und ja, wenn wir darauf zusteuern, schon eine Woche oder zwei Wochen vorher zu wissen, es wird auf jeden Fall was passieren, dann ist, glaube ich, eine globale Transparenz wichtig und eine Begründung und auch einen rechtzeitigen Bescheid geben.
Jo, da können wir ja alle zusammen also drauf achten, dass wir jetzt zum Beispiel Anfang Februar schon mal eine grobe Einschätzung uns wünschen und dann im Deutschland-Team einmal die Informationen teilen, ob es knapp werden könnte. Spoiler, wahrscheinlich könnte es knapp werden. Also knapp alles komplett pünktlich zu bezahlen, ne? Vorsicht. Und hier wird sich gewünscht, dass wir jetzt an der Stelle schon Schluss machen, weil wir noch viele Kleinigkeiten und sehr...
Wir können gerne bis um halb machen. Ich meinte, dass wir pünktlich nach einer Stunde einen Stopp machen.
Ja, genau. Sind wir sehr gesprächsfreudige und erforschende Menschen, die ein Thema genau und im Detail verstehen wollen. Deswegen wüsste ich jetzt nicht, welches ich aufmachen soll, dass wir in 8 Minuten durch haben. Aber gibt es eine Informationsteilung noch? Etwas, was wir miteinander teilen? Etwas, das, wir könnten mal betreffend, falls uns Sitter oder Familien zuhören, könnten wir darüber reden, was wir jetzt gerade bezüglich unserer Maßnahmen tun. Falls also jemand auf euch zukommt, dass ihr schon mal gehört habt, was da los ist bei uns. Möchte das mal jemand anderes erzählen? Die 25% Maßnahme umzusetzen, meine ich.
Also ich kann gerne anfangen. Ich muss vielleicht aber irgendwann unterbrechen, wenn ich wieder so einen Hustanfall kriege. Sonst hat keiner eine Freude daran. Aber genau, wir haben uns darauf committed als Gesamtunternehmen, dass wir dieses Jahr ein paar Dinge explizit anders machen wollen. Das bedeutet, dass wir unter anderem sehr, ich nenne es jetzt mal, kontrolliert wachsen wollen und nicht zu allem direkt Ja sagen möchten, weil es in der Vergangenheit Fälle gab oder Momente gab, wo wir zu Fällen oder zu Hilfen Ja gesagt haben und am Ende eigentlich nur drauf gezahlt haben und wir quasi in Anführungsstrichen, wenn wir jetzt das wirtschaftlich alles betrachten, keinen Gewinn erzielt haben. Das ruiniert uns langfristig als Unternehmen und dementsprechend haben wir uns darauf committed, dass wir bei jedem Fall eine 25% Marge einfahren wollen. Mit diesen 25% sind erstmal nur alle laufenden Kosten abgedeckt. Also das ist keine Bereicherung für uns und kein, wir werden jetzt reich und verdienen uns da irgendwie einen goldenen Ast ab, sondern es sind alle Kosten erstmal damit abgedeckt. Und wir bauen gerade an Tools, sodass wir ganz genau überprüfen können, bei Hilfen, die uns entweder bestehende Hilfen oder auch Hilfen, die uns neu erreichen, welche Passung ist hier ganz gut und mit welcher Passung erreichen wir diese 25% Marge. Das kann sein, dass wir dann aufgrund dessen an der einen oder anderen Stelle der einen oder anderen Familie vielleicht absagen müssen oder sie vertrösten müssen oder aber auch mit Sittern ins Gespräch gehen müssen, um zu gucken, wie können wir das hier gestalten, so dass es für alle Beteiligten passt? Was wären mögliche Maßnahmen? Genau. Und da sind wir gerade, da ist gerade jeder Standort ganz aktiv dran, sich wirklich jeden einzelnen Fall rauszupicken, der so ein bisschen vielleicht an der Grenze der 25% Marge ist oder auch so ein bisschen drüber ist, ja, um eben in die individuelle Betrachtung reinzugehen und zu schauen, genau, was wären jetzt hier die nächsten sinnvollen und guten Schritte.
Ja.
Möchte noch jemand irgendwas ergänzen?
Vielleicht, was für Schritte das sein könnten. Soll ich?
Ja, sehr gerne.
Genau, also teilweise liegt es einfach daran, dass wir Fachkräfte bei Einsätzen drin haben, wo wir aber keinen Fachkraftstundensatz bekommen. Zum Beispiel bei Jugendämtern, weil sie meinen, da muss nur eine Hilfskraft eingesetzt sein. Wir haben aber eine Fachkraft eingesetzt, die also in unserem Tarif einen Fachkraftstundenlohn bekommt. Der ist dann einfach zu hoch für den Stundensatz, den wir vom Amt bekommen. Oder was wir ja auch viel haben, ist die Verhinderungspflege. Da haben die Familien aktuell 88 Stunden im Jahr zur Verfügung. Das wollen wir ungern jetzt noch runterschrauben, weil das einfach ja Nachteil der Familie mit sich ziehen würde. Da können wir also meistens auch schlecht Fachkräfte einsetzen, weil die bei diesem Stundensatz auch zu teuer sind. Das heißt, man muss so ein bisschen gucken, können wir andere Sitter für bestehende Familien finden, die einen niedrigeren Stundensatz haben. Das ist natürlich echt blöd, weil Bindungen entstanden sind zwischen Familien und Sittern. Das heißt, wir werden auch auf gar keinen Fall von heute auf morgen irgendeine Zusammenarbeit beenden, sondern auf jeden Fall erstmal nach Ersatz finden, ersuchen, damit die Familien nicht plötzlich ohne Unterstützung dastehen. Wenn es Leistungen sind, die über die Pflegekasse laufen, sowas wie häusliche Krankenpflege, Haushaltshilfe, persönliches Budget, was auch immer, oder übers Amt, kann man auch nochmal versuchen, in die Kostennachverhandlung zu gehen, also nochmal eine Kostenkalkulation zu erstellen, ganz konkret vielleicht auch für den Mitarbeitenden in dem Fall und dem Amt oder der Pflegekasse zeigen, dass man damit Minus macht oder auf jeden Fall nicht wirtschaftlich ist, die davon nochmal überzeugen. Ansonsten kann man mit Sittern auch sprechen und irgendwelche finanziellen Anreize geben in Form von, hey, wir würden dir jetzt einmalig 500 Euro oder was auch immer zahlen. Dafür gehst du perspektivisch aber mit dem Stundenlohn runter oder mit den Stunden, die du im Vertrag festgelegt hast. Da bin ich gar kein Fan von, ehrlich gesagt. Das heißt, wir in Berlin gucken jetzt tatsächlich vor allem, dass wir Sitter in anderen Fällen einsetzen. Teilweise haben wir noch die Möglichkeit, weil wir manchmal sehr hohe Margen haben und manchmal knapp unter 25% sind, dass wir versuchen, wenn ein Sitter jetzt gerade zum Beispiel in 3 VP, also Verhinderungspflegefällen ist, da 2 wegzunehmen und ihm stattdessen eine Einzelfallhilfe zu geben, wo die Marge dann wieder sehr hoch ist, wodurch er wenigstens noch in einem Fall der Verhinderungspflege bleiben kann, damit sich das wieder ein bisschen ausgleicht. Teilweise neigen wir alle, glaube ich, auch dazu, relativ großzügig und kulant zu sein, wenn Leute sich bei uns bewerben, die schon 40 Jahre Berufserfahrung haben und man irgendwie das anerkennen will und dann doch nochmal reinschreibt, na gut, dann ist die jetzt halt auch noch, hat sie halt auch einen Bachelor, obwohl sie den vielleicht nicht hat. Und dadurch ist sie dann im Tarif doch wieder höher eingestuft, als sie eigentlich wäre. Das heißt, da muss man bei Neueinstellungen auf jeden Fall auch nochmal vermehrt drauf achten. Und das alles führt dazu, dass wir jetzt vor allem bei Neuanstellungen nicht einfach mehr einen Arbeitsvertrag erstellen können, also wir einzelnen Standortkoordinationen, sondern für jeden einzelnen Fall eine Kalkulationstabelle ausfüllen, mit unseren Finanzhobbits drüber sprechen. Dann gibt es das Vier-Augen-Prinzip, das heißt, es gibt jetzt ein kleines Kernteam an Menschen, die jede Anstellung absegnen muss und dann auch den Vertrag für uns erstellt, damit sowas jetzt einfach nicht mehr passiert. Friedrich hat eine große Tabelle gebaut, wo alle Fälle oder alle Mitarbeitenden aufgelistet sind, die uns Minus machen quasi, uns Geld kosten. Und da haben wir jetzt alle einen Monat Zeit, um uns Maßnahmen zu überlegen und zu ergreifen und eine Lösung zu finden. Und das ist, denke ich, relativ herausfordernd und für manche auch sehr emotional, weil sich das erstmal gar nicht so nach Special Sitter anfühlt, weil wir doch eigentlich immer alles möglich machen wollen. Und damit wir aber weiterhin auch alles möglich machen können, müssen wir jetzt halt dann doch einmal mehr auf die Wirtschaft achten und alles ein bisschen glatt ziehen. Wichtig und richtig und auch längst überfällig, würde ich sagen. So schwer es ist, so gut finde ich es auch.
Das war doch jetzt das perfekte Schlusswort. 13.31 Uhr.
Ist klar. Ja, danke.
Danke euch. Bis zum nächsten Mal.
Lukas, dein Tschut-Tschut. Tschüss.
Tschut-Tschut.